Kollege Michael im Studio, und zwar will er über den NSU-Untersuchungsausschuss die letzte Sitzung, also die jüngste Sitzung davon, berichten. Hallo Michael.
Hi.
Ja, was war da bei der 32. Sitzung des Untersuchungsausschusses im Landtag?
Ja, die war ja umstrukturiert worden, und ich habe schon am Freitag auch gleich nach der Pressekonferenz eine Nachricht abgesetzt, dass das wesentlichste Ergebnis praktisch gar nicht in der Sitzung stattgefunden hat, sondern außerhalb der Sitzung, beziehungsweise außerhalb der Sitzung darüber berichtet worden ist, nämlich, dass der Untersuchungsausschuss sein Scheitern eigentlich eingesteht, indem er sämtliche Verbindungen des NSUs nach Baden-Württemberg, die nur sehr vielfältig sind, vertagt und sagt, das schaffen wir in diesem Jahr nicht mehr. Wir müssen am 16. Februar unseren Abschlussbericht vorlegen. Am 15. Januar muss unser Abschlussbericht gedruckt sein. Wir haben noch 5 Sitzungen. Wir schaffen es nicht, die ganzen Fragen aufzuarbeiten. Und 10 Punkte haben sie dann identifiziert, die dann weitergegeben werden an den nächsten Landtag mit der Aufforderung, doch einen weiteren Ausschuss einzusetzen und dafür in der Übergangszeit das existente Ausschussbüro beizubehalten und so weiter. Also das heißt, auch die Unterlagen mit Akten und so weiter aus den Geheimdiensten und dem LKA sollen in den Aktenkopien auch erhalten bleiben. Also im Prinzip Scheitern des Ausschusses angesichts seines Auftrags. Zerknirscht hat auch der Abgeordnete und Obmann der SPD, Sakellariou, dann erklärt, ja, er habe sich geirrt, der Ausschuss sei notwendig gewesen, er empfehle auch, einen neuen Ausschuss einzusetzen, und es sei was anderes, so einen Ausschuss. In der praktischen Arbeit hätte er es jetzt gelernt, dass man dies doch aufklären müsse, und von daher die ursprüngliche Strategie der SPD, es abzuspeisen mit einer sogenannten Enquete-Kommission, verfehlt gewesen ist, beziehungsweise er hatte ja im Februar noch erklärt, er sehe nicht die Notwendigkeit dieses Ausschusses.
Okay, du sprachst in einer Dorfnachricht von Rechten in Anführungszeichen. Kannst du da vielleicht auch weiter erklären, was
ja, du kommst jetzt praktisch zu den Einvernahmen des Ausschusses in dieser Sitzung. Und das war ja gekennzeichnet durch ungefähr 3 Zeugenkategorien. Das erste war nochmal die Verbindung von Michael Kiesewetter nach Oberweißbach, wo ihre Eltern leben und auch ihr Onkel. Der Onkel ist bekanntlicherweise Mike Wenzel. Der war dann auch in diesem Ausschuss, und ein Kollege von ihm, ebenfalls von der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld-Rudolstadt. Da gibt es ja seit langer Zeit eine Vermutung oder eine sehr starke, dass Oberweißbach, der ganze Kreis Saalfeld oder aber auch die Bezirkshauptstadt Rudolstadt durchaus ein Hotspot für Nazis sind und auch für den Thüringer Heimatschutz gewesen ist. Und Rechte mit Anführungszeichen bezeichnet im Prinzip die Aussage von Mike Wenzel, also dem Onkel von Michael Kiesewetter, wie er Leute bezeichnet, die auffallen durch Hakenkreuzschmierereien und Heil-Hitler-Grüße. Er war ja bis 2004 Staatsschutzbeamter in diesem Dezernat der Kriminalpolizeiinspektion, und wenn man also praktisch sowas so bezeichnet, dann ist eigentlich eher schon relativ klar und deutlich benannt, wie die Qualität der Polizeiarbeit, an der er auch teilgenommen hat, zu qualifizieren ist. So richtet er auch über die von dem Schwager von Ralf Wohlleben, einem der Angeklagten im NSU-Prozess in München, betriebene Gaststätte so, ja, das sei halt so eine Gaststätte, und das wären auch Rechte in Anführungszeichen. Rechte ohne Anführungszeichen sind dann diejenigen aus seinem Verständnis heraus, die dann auch tatsächlich Gewalttaten begehen und Anschläge begehen, das wären dann die richtigen. Er selbst sagt dann aber auch, er würde nicht mehr im Staatsschutz tätig sein seit 2005, sondern im Rauschgiftsdezernat vielmehr tätig sein. Er sagt, was er dann weiter sagte, ist ja diese zweite Theorie, die dann nochmal sehr wichtig gewesen ist, ist, dass die relativ früh irgendeine Assoziation hergestellt haben zu den sogenannten Türkenmorden. Und das ist insofern total verblüffend, weil erstens die Tatwaffe war eine andere. Zweitens tauchte zu dem damaligen Zeitpunkt in Bezug auf die Täterschaft Theresienwiese, wo seine Nichte ermordet worden ist, der Begriff des Fahrrades als ein Tatmittel gar nicht auf. Und er und noch ein anderer Beamter, mit dem er bestätigt hat, dass diese Kommunikation stattgefunden hat, relativ früh. Sie sagen aber, es war vielleicht viel, viel später, nicht 2007, obwohl dort ein Protokoll davon vorliegt, Beamten aus Baden-Württemberg, vom 3. Mai 2007. Sagen sie, diese Kommunikation sei später stattgefunden und sie behaupten, das wäre nachzuvollziehen über damalige Aussendungen des Bundeskriminalamtes. Da gäbe es so Lageberichte zu unaufgeklärten Todesfällen und Mordfällen und Serien dazu. Also sie haben explizit auch von einer Serie gesprochen. Da reist jemand umher, offensichtlich der Migranten, also Türken, ermordet, und dieser Fall sei das zwar nicht Migranten gewesen, sondern Michelle hätte sie jetzt von diesem bekommen. Wird auf unserer Webseite auch publiziert sein, zumindest nicht die Aussage von Mike Wenzel, der das verboten hat, seine Aussagen aufzuzeichnen, sondern von Uwe Möller, dem Kollegen, mit dem er dieses Kaffeeplauderei geführt hat. Der dritte Zeuge in diesem Komplex war dann nochmal der. Also ich lasse jetzt mal ein bisschen außen vor, oder ich muss, glaube ich, doch nochmal reden, weil der Onkel war schon eine spezielle Natur. Ja, also das muss man also nochmal so sagen. Schwarz gewandet, schwarze Jeans, schwarzes Hemd und Schlips und so weiter. Und doch sehr, ich muss sagen, misogyn, also sehr frauenfeindlich. Seine ehemalige Freundin, die jetzt mit Anja W., die auch bei der Kripo war und die jetzt ziemlich abgedriftet ist in der rechten Szene und ihn als Verräter bezeichnet hat. Also diese Freundin bezeichnete er als psychologische Grenzgängerin mit ihren Behauptungen und auch gegenüber die Ausfälle, die er sich leistete, gegenüber den weiblichen Abgeordneten des Untersuchungsausschusses waren nicht ohne. Ich hoffe, das wird das Protokoll dann auch nochmal erbringen, dass ja der Ausschuss beschlossen hat, dass das stenografische Protokoll noch publiziert werden soll. Nochmal kann man sich nochmal zu Gemüte führen, wie er dort reagiert. Das war mal das eine, was man noch vielleicht ergänzend noch dazu sagen sollte zu dieser Aussage. Er selbst reklamierte für sich, als Angehöriger behandelt zu werden, aber seine Verharmlosungstendenzen waren dann doch sehr offenkundig bezogen auf das rechte Milieu, was dort so rumwabert in diesem Kreis Saalfeld und der Kreisstadt Rudolstadt als dem Zentrum dieses Kreises. Nicht in Rudolstadt, sondern woanders ist der Wohnwagenvertrieb von Alexander Horn. Auch dieser wurde nochmal befragt. Er wurde aber von den Abgeordneten mal wieder in dieser Befragung nicht so befragt, wie es sich eigentlich gehört hätte. Fakt ist, dass dieser an Bönhardt immer abgegeben hat ein Wohnmobil. Dieses Wohnmobil soll auch zum Einsatz gekommen sein in der Theresienwiesen Ermordung von Michelle Kiesewotter. Nun ist der Witz, also zumindest das angemietete Wohnmobil ist um 14.38 Uhr, also 38 Minuten nach den Schüssen auf der Theresienwiese in eine polizeiliche Kontrolle, also wo aufgezeichnet werden die Kfz-Kennzeichen, gefahren und ist insofern dort registriert worden. So, jetzt dieser Wohnmobilvermieter hat zwei Aussagen getroffen. Eine vor dem OLG in München, wo er seinerzeit gesagt hatte, er wäre an diesem Tag auch in Heilbronn gewesen, weil er ein Wohnmobil kaufen wollte, auch gekauft habe, und dann sei das kaputt gegangen und dann wäre er weitergefahren nach Würzburg und hätte dem Verkäufer gesagt, er kann das behalten, dieses Wohnmobil, dieses andere Wohnmobil. Da gab es eine BKA-Aussage, dass er das nicht so gewesen sei, sondern dass sie nur dort gewesen seien, aber dann weitergereist seien nach Würzburg. Nicht aufgeklärt. Der Ausschuss hat wieder mal es unterlassen, den flagranten Widerspruch, der da existiert, aufzuklären. Und ansonsten kann man natürlich es glauben, was der Zeuge dort gesagt hat, Alexander Horn, dass ihm natürlich Steuerdelikte lieber sind. Es dreht sich nämlich darum, dass dieses Wohnmobil, das in die Polizeikontrolle gekommen ist, das definitiv von Bönhardt angemietet worden ist. dass dieses Wohnmobil wahrscheinlich erst am 26. oder 27., also einen Tag nach der Tat, beziehungsweise zwei Tage nach der Tat, zurückgegeben worden ist, weil es war am 27. noch nicht gereinigt, es musste erst gereinigt werden und da kam dann eben halt eine Praxis auf, die offensichtlich gang und gäbe ist, eine Kaution, die dort gegeben werden muss, wird dann verrechnet mit den längeren Sachen und es taucht nicht in der Buchhaltung auf. Und deshalb hat er dann gesagt, ja gut, ich gebe lieber ein Steuerdelikt zu als eine Unterstützungshandlung für einen Mord. Also das waren diese drei Zeugen, wo im Prinzip Widersprüche nicht aufgeklärt worden sind, nämlich die Aussage vor dem OLG in München, die er gemacht hatte. Und die dann weiteren Ermittlungen des BKAs. Er hat gesagt, fragen Sie doch das BKA und das LKA, die wissen genau Bescheid. So, also das ist auch schon eine Aussage, wenn sich das so jemand traut im Ausschuss und niemand reagiert darauf. Auch das ist nicht gerade sehr erhellend über die Kompetenz des Ausschusses und das Selbstbewusstsein dieses Ausschusses.
Okay, und dein Fazit lautet dann über dieses Ausschuss, Dilettantismus als Ausschussprinzip, kann man mehr erwarten von einem späteren Ausschuss, vielleicht nach den Landtagswahlen?
Weiß ich nicht, aber ja, das ist jetzt ein bisschen der Stab pointiert gebrochen. Das bezieht sich natürlich nur auf zwei weitere Zeugen. Das sind nämlich die ärztlichen Betreuer von dem schwer verletzten, lebensgefährlich verletzten Martin Arnold. Da gibt es seit langer Zeit einen Streit unter den Ausschussmitgliedern. Martin Arnold hat ja einen Kopfschutz bekommen und da ist also praktisch an einem Hirnknochen, also praktisch die Kugel abgelenkt worden. Und da gibt es unterschiedliche Theorien, also darüber, was in einem Hirntrauma passieren kann, was da von Erinnerungsfähigkeit daher ist. Allgemein gilt eine Theorie, da ist unmittelbar vor der Tat und danach oder vor dem Event ist da nichts mehr da. Nun ist aber das durchaus nicht hundertprozentig und die Ausschussmitglieder fragen je nach ihrer Tendenz dann so ungefähr immer diese ärztlichen Zeugen, wie ist das denn jetzt genau? Die liegen sich aber nie genau richtig fest und das Einzige, was mal wirklich sinnvoll gewesen wäre von Seiten des Ausschusses, wäre, sich mal Experten zu holen, die auf der Basis zum Beispiel der Amis, die jetzt sehr viel mit posttraumatischen Erfahrungen haben durch ihre Kriegseinsätze und eben damit auch Schussverletzungen, Kopfschussverletzungen, was denn sich einprägt. Auf der anderen Seite sagte zum Beispiel einer dieser ärztlichen Zeugen, naja, ist ja ganz klar, ein Unfall, wir haben hauptsächlich mit Hirntraumata insofern zu tun, Traumata im Sinne auch, dass organisch was weg ist und dann Traumata psychologisch, also was du erinnern kannst. Da gibt es natürlich, wenn das emotional verwoben ist, gibt es sehr klare, das kennt ja jeder von uns auch irgendwas, du hast noch Gerüche oder sonst was, wenn du in eine Schrecksekunde so reinkommst, ja, du weißt noch ganz genau, ungefähr speichert alles so ungefähr ganz intensivst ab, du könntest also praktisch einen Film machen, der über Millisekunden praktisch minutenlang könntest du darüber erzählen. Also sehr wohl gibt es das auch und jetzt waren die Fragen dieser Ausschussmitglieder immer so darauf gerichtet, ja, wie ist das denn jetzt genau? Und die einen wollten im Prinzip darauf hinaus, wenn da organisch was verletzt worden ist in den Regionen des Hirns, da kann man ja gar nichts erinnern, weil Martin Arnold hat ja noch eine Erinnerung gesagt, er hat gesagt, ja, Michel Kiesewetter hat noch zu ihm gesagt, oh, da wollen schon wieder welche von uns, die wollen schon wieder bei einer Mittagspause noch stören, also in seiner Erinnerung, also in einer hypnotisch begleiteten Erinnerung an den Platz geführt worden ist und er hat auch Beschreibungen noch von demjenigen, den er im Rückspiegel gesehen hat, der wahrscheinlich auf ihn geschossen hat, hat er auch gegeben, hat er also ein Phantombild zeichnen lassen oder nach seinen Erinnerungen aufzeichnen lassen oder das, was er für seine Erinnerungen hält. Und insofern ist das dumm, also sage ich jetzt mal, also ich bin auch Laie, ja, also entweder holt man sich jetzt vernünftige Gutachter her, die dann sagen können, ja, wir haben ausgewertete Forschungsergebnisse, die auf der empirischen Basis von XYZ sagen, was ist, selbst wenn es organische Verletzungen gibt, wo kann sich die Erinnerungslücke wieder schließen, diese sogenannte retrograde Amnesie eigentlich, die nicht wiederherstellbar ist, wo kann sich das doch schließen, auf Basis von Forschungsergebnissen, kämen jetzt nur die Amerikaner in Frage, mit dieser Technik und Erfahrungszusammenhang. Oder aber man macht das immer wieder bei jeder neuen Zeugenbefragung. Das ist also eigentlich irgendwo eine relativ nutzlose Angelegenheit, sowas. Und das Weitere, was dann noch aufgefallen war, da ist eigentlich eher etwas, wo man sagen muss, Das ist diese operative Fallanalyse und da wünsche ich mir auch, also von den Abgeordneten, also da wünscht man sich dann immer wieder ein Fragerecht für Journalisten. Da war eben Profiler, das Profiler-Team im LKA besteht wohl aus 7 Personen plus einer Schreibkraft oder 6 Personen und dann holen sich noch immer welche dazu. Die hatten eine Analyse gemacht, wo sie gesagt haben, ja, es spricht sehr vieles dafür, dass das Täter gewesen sind mit einer guten Ortskenntnis, um das abzuchecken, wie die da parken. Erfahrungs-, also szenekundig sind für Heilbronn, die eine sehr hohe planerische Kompetenz haben, weil sie mit jeweils einem Schuss abgeschossen haben, die gleichzeitig bereit sind, ein hohes Risiko einzugehen, weil ja der Waffengurt von Matthias Martin Arnold mindestens eine Minute lang gedauert hat, bis der faktisch abgerissen worden sein. Der lebt ja nach wie vor, der Martin Arnold. Und die haben dann also praktisch nach diesem Schuss, wo er schwer verletzt dort lag, also praktisch diesen Waffen da gemacht. Und da kamen sie dann zu so einer Einschätzung, dass das möglicherweise aus der Szene, wo dort ortsüblich vorhanden ist, ein Racheakt oder sonst was gewesen ist. So, da ist sehr vieles Richtiges drin, aber es kam dann in dieser Befragung dann zutage, ohne dass die Abgeordneten da auch nur ansatzweise sie mal wieder nachgehakt haben, zum Ausdruck, dass der Beamte in einer unglaublichen Selbstzufriedenheit und Selbstverliebtheit über seine Analysemethodiken sagte, wir wären nie darauf gekommen, dass es Rechtsextremisten sind. Man muss dazu wissen, das ist das gleiche OFA-Team, also das gleiche Profiler-Team, das die Neuansatz des Profilings in der Ceska-Serie der Türken, wo jemand gesagt hat, es kann auch jemand sein oder mehrere sein, die einen rechtsextremistischen Bezug haben, weil fremdenfeindlich, weil sie immer nur Migranten töten, ja, die dies auf Gutachten und als Gegengutachten zum BKA, vom BKA beauftragt gegen diesen Profiler gemacht haben. Das ist das gleiche Analyseteam gewesen. Und wenn dann rauskommt in dieser Sitzung, dass dieses Team noch nicht einmal zur Kenntnis genommen hat, dass Rechtsextremisten in 2 Fällen unmittelbar davor Polizisten getötet haben mit der gleichen Kaltblütigkeit und Risiko Dings und das alles nur sagt, ja, wir hätten das wahrscheinlich auch nicht erkannt, weil ja das alles Verkehrskontrollen gewesen sind, obwohl sie das nur ergoogelt haben und sich die Sachen gar nicht dazu geholt haben, ja, dann ist das schon in hohem Maße befremdlich. Und wenn dann nochmal rauskommt, dass sie gerade mal 10% Beiträgen von 150 bis 470 Fällen beigetragen haben, dass es zu Aufklärung gekommen ist und sie offensichtlich nicht einmal selbst in Fälle dann abgeschlossen sind und sie nicht beigetragen haben dazu, eine Evaluation oder ein Qualitätsmanagement dazu machen, sondern im Prinzip immer nur sagen, nö, unsere Methode ist schon korrekt und wir hätten eh kein anderes Ergebnis produziert. Das ist dann schon in Bezug auf eine zentrale Institution, die als Service fungiert für die Polizeidienststellen, gerade in Tötungsfällen oder auch in sexualen Delikten, eine sehr bedenkliche Erscheinung und da wird sicherlich Nachsteuern auch immer erforderlich sein.
Gut, ich glaube, wir sind jetzt fast am Ende der Sendung.
Ja,
wenn ich ein paar Veranstaltungshinweise haben will, dann sollten wir vielleicht das Interview abschließen. Aber vielen Dank, Michael.